Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nicht x-beliebig. Herzlich willkommen zurück. Die letzten 14 Tage sind tatsächlich wieder relativ schnell vergangen. Diese Folge, die heute rauskommt, die wollte ich eigentlich schon vor einer ganzen Weile aufgenommen haben, aber bei uns im Haus sind gerade so massive Bauarbeiten, dass hier eigentlich jeden Tag, den ich mal Zeit gehabt hätte, am Vormittag vorm Dienst oder an einem freien Tag, dass es hier so laut war im Haus, dass das in diesen Aufnahmen hier halt völlig zu hören gewesen wäre. Und deswegen habe ich mich entschlossen, das jetzt mal ziemlich knapp aufzunehmen und nehme jetzt wirklich mal einen Tag davor auf oder zwei Tage davor. Aber das Thema schwirrte schon eine ganze Weile in meinem Kopf rum. Und zwar hat mich Ricardo Lange drauf gebracht. Der hatte letztens was gepostet gehabt zum Thema, wie Kollegen im Pflegealltag mit dem Problem Alkohol umgehen, indem sie sagen, ja, wir können auch mal auf Arbeit was trinken und so. Und dann dachte ich so, ja, das ist echt ein gesellschaftliches Problem in Deutschland und das werde ich jetzt mal irgendwie aufschnappen als Thema und verarbeiten. Also als erstes möchte ich mich natürlich erstmal wieder bei allen bedanken, die letzte Folge gehört haben, die auch immer wieder reinhören. Und ich schaffe es ja irgendwie nicht wirklich Werbung dafür zu machen, für diesen Podcast. Das Einzigste, was ich hier nur wieder mal mache, ist Leute anschreiben bei LinkedIn oder bei Instagram, die ich eventuell als potenzielle Interviewpartner generieren könnte. Das klappt tatsächlich ganz gut. Da ist ein relativ gutes Feedback. Darüber, glaube ich, generiere ich halt auch ein bisschen Klickzahlen in den Podcast, ja, wie sagt man dazu, Podcast, naja, in den Sachen, wo man halt Podcasts hören kann, also in den ganzen Apps und Stores, wo man das hören kann. Und ich würde mich tatsächlich darüber freuen, wenn die Leute, die das auch hören, auch das Ganze bewerten und im besten Fall halt auch positiv bewerten mit 5 Sternen oder halt auch mal einen Kommentar da lassen. Ich mache auch zu jeder Folge, jedenfalls bei Spotify, auch eine Umfrage, wo auch gerne teilgenommen werden kann. Auch für diese Folge gibt es wieder eine Umfrage und ich würde mich freuen, wenn ihr da auch rege dran teilnehmen würdet. So, aber warum habe ich mich mit dem Thema Alkohol jetzt so intensiv befasst? Das kann ich tatsächlich gar nicht sagen. Also einerseits durch den Aufruf von Ricardo Lange, da mal drüber nachzudenken. Andererseits halt auch durch den, ja, vielleicht eigenen Lebenswandel und den eigenen Kontakt dazu und den öffentlichen Verzehr von Alkohol in Bars, in Gastronomien, selbst im Supermarkt, wie groß und wie ausladend die Alkoholregale doch wirklich sind und wie frei zugänglich wir, jedenfalls in Deutschland, halt auch Alkohol kaufen können. Das sieht halt im europäischen Ausland nicht immer ganz genauso aus. Also in Schweden zum Beispiel gibt es halt so Liquor-Stores, wo man halt nur in einer bestimmten Zeit Alkohol kaufen kann, sich halt auch ausweisen muss. Die Altersgrenzen für den Kauf von Alkohol sind halt auch unterschiedlich auf der Welt. Also in Amerika darf man offiziell erst ab 21 Alkohol kaufen und auch konsumieren. Wenn man vorher bei erwischt wird, kann das halt drakonische Strafen nach sich ziehen. In Deutschland könnte man schon mit 16 Bier trinken. Deswegen haben wir jedenfalls hier in Berlin vermutlich auch so einen hohen Alkoholtourismus aus dem In- und Ausland, weil allerdings auch der Alkohol bei uns in Deutschland noch relativ erschwinglich ist. Im Verhältnis zum, sagen wir mal, westeuropäischen Ausland und den Vereinigten Staaten und halt auch Skandinavien tatsächlich, ist der Alkohol bei uns ja wirklich noch günstig zu kaufen. Selbst wenn man im Späti in der Warschauer Straße die Flasche Bier irgendwie für 3 Euro kaufen muss, ist das für jemanden, der sonst viel mehr bezahlt, also fahrt mal nach Island und kauft mal da ein Bier, dann wisst ihr, dass 3 Euro am Späti immer noch relativ günstig ist für sogar noch gutes und leckeres Bier. Aber das Bundesministerium für Gesundheit hat da mal ein paar Zahlen zu aufgeschrieben und die sind auch relativ aktuell aus den letzten 2, 3 Jahren. Da sind zum Beispiel 7,9 Millionen Menschen der 18- bis 64-Jährigen in der Bevölkerung, die halt Alkohol in gesundheitlich riskanter Form, also wirklich richtig schwerste Alkoholiker sind, genießen. Oder kann man genießen dann wirklich noch sagen? Also fast 8 Millionen Menschen, das ist schon recht viel in gesundheitlich riskanter Form. Ein problematischer Alkoholkonsum liegt ungefähr bei 9 Millionen Menschen in dieser Altersgruppe vor. Da sind die Zahlen von 2021. Zudem ist halt ein missbräuchlicher Alkoholkonsum ein wesentlicher Risikofaktor für zahlreiche chronische Erkrankungen, schreiben Sie hier. Da können wir nachher gerne nochmal näher drauf eingehen. Also zum Beispiel Krebserkrankungen, Erkrankungen der Leber natürlich, die das Ganze ja auch irgendwann verstoffwechselt oder vielleicht irgendwann auch nicht mehr verstoffwechselt. Dann das ganze Herz-Kreislauf-System hat dann natürlich auch das Nachsehen und leidet darunter. In Deutschland starben im Jahr 2016 ungefähr 19.000 Frauen und 43.000 Männer an einer ausschließlich auf Alkohol zurückführenden Todesursache. Das müsste man sich ja vielleicht nochmal genauer angucken, was jetzt wirklich eine ausschließlich auf Alkohol zurückführende Todesursache ist. Ob da diese chronischen Erkrankungen da mit reinzählen, ob die auch so diagnostiziert wurden oder ob es da auch eine relativ hohe Dunkelziffer gibt. Das steht jetzt hier leider nicht. In der Gesellschaft herrscht eine weit verbreitete, unkritische, positive Einstellung zum Alkohol, jedenfalls hier in Deutschland. Durchschnittlich werden pro Kopf der Bevölkerung jährlich rund 10 Liter reinen Alkohols konsumiert. Also reiner Alkohol, da ist jetzt das alles über 70%ig. Also wenn man das halt mal potenziert und hochrechnet, da ist jetzt nicht 10 Liter Bier mit gemeint. Gegenüber den Vorjahren ist das etwas rückläufig, die Tendenz jedenfalls zum Alkoholkonsum. Aber dennoch liegt Deutschland im internationalen Vergleich unverändert im oberen Drittel. Die volkswirtschaftlichen Kosten, also die Kosten, die dem Staat und somit halt auch dem Volk dadurch entstehen, also durch Alkohol, die betragen rund 57 Milliarden Euro pro Jahr. Also da ist die Statistik von 2023. Und 57 Milliarden, Entschuldigung, Milliarden Euro pro Jahr ist halt wirklich eine extreme Hausnummer. Da fällt dann sowas wie rein Ausfall, Krankenzeit, Krankenhausaufenthalte, Mehrkosten bei der Krankenversicherung und so weiter. Das sind alle Sachen, die da mit reingezählt werden. Also wer will, kann in der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, der kann sich da mal ein bisschen erkundigen. Die haben da ganz viel geschrieben zum Thema Konsum und von Alkohol, Tabak und Cannabis. Ich will aber jetzt tatsächlich heute ja wirklich nur auf den Alkohol eingehen, deswegen werde ich jetzt daraus nicht wirklich viel zitieren und viel sagen können, sondern werde eher auf den Alkohol und auf den Alkohol, ja, auf die Folgen des Alkohols im menschlichen Körper eingehen. Das ist eigentlich so mein Ziel heute. Also ich werde erstmal auf den Hintergrund eingehen, was ist Risikofaktor Alkohol, was ist überhaupt eine Alkoholabhängigkeit, wie ist die Definition davon und wie sind da so die Spielräume, was ist was und was ist viel und was ist wenig. So, bevor ich aber mit der Abhängigkeit und mit der Alkoholkrankheit anfangen will, will ich erstmal erzählen oder erstmal darstellen, was ist Alkohol überhaupt. Also aus chemischer Sicht gibt es verschiedene Alkohole. Wenn wir im Alltag vom Alkohol sprechen, meinen wir meistens den Stoff an alkoholischen Getränken, der berauschend wirkt und Abhängigkeit hervorrufen kann. Bei diesem Trinkalkohol handelt es sich um Ethanol, also es ist der bekömmliche Alkohol. Das ist ein farbloser, brennbarer Stoff, der einen scharf brennenden Geschmack hat. So wird er beschrieben und definiert. Trinkalkohol wird in der Regel aus verschiedenen pflanzlichen Stoffen wie Weintrauben oder Gerste hergestellt. Alkohol ist aber nicht nur in Getränken enthalten, sondern auch in Putzmittel und Desinfektionsmittel. Oder halt auch in Lösungsmittel oder, wie wir es aus der Medizin kennen, halt auch in Medikamenten. So, warum trinkt der Mensch überhaupt Alkohol? Menschen trinken Alkohol zum Beispiel aus Genuss, aus Streben nach Vergnügung oder aufregenden Erlebnissen oder auch als Bewältigungsstrategie, um mit Ängsten, schlechten Gefühlen und Stress umzugehen. In geringen Mengen wirkt Alkohol entspannt, angstlösend oder auch stimulierend. Außerdem kann er kurzfristig die Stimmungslage verbessern, hilft bei der Überwindung von Unsicherheiten sowie Angst und und distanziert auch von negativen Gefühlen. Ein weiterer Beweggrund, Alkohol zu trinken, sind soziale Einflüsse, da komme ich später nochmal drauf. Die umfasst zum Beispiel mehrere Ebenen. Also die gesellschaftliche und kulturelle Norm spielt eine Rolle in Deutschland. So ist in Deutschland der Alkoholkonsum akzeptiert, sogar wie ein Ritual in zahlreichen Traditionen, zum Beispiel Fasching, Fastnacht oder wie auch immer. Das ist einfach nur eine Einladung, um sich wirklich, ach, was noch ganz Schlimmes, Oktoberfest. Mittlerweile sogar in Mittel- und Norddeutschland hat sich das sozialisiert, dass man halt September, Oktober sich halt auf dem Oktoberfest teilweise mit Bier wirklich bis zur Besinnungslosigkeit die Hucke voll säuft. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, Geburtstage, da wird halt häufig meistens mit Sekt angestoßen, wenn man irgendwelchen Abschluss feiert, Schulabschluss, Berufsausbildung, Berufsfachweiterbildung, keine Ahnung und sowas. Da wird halt auch regelmäßig doch Alkohol getrunken und auch konsumiert. Ebenfalls haben die Familien oder auch der Freundeskreis, die Schulen, genau, der Arbeitsumfeld, also ich kenne zum Beispiel noch Arbeitgeber, wo das wirklich legitim war, auch Alkohol zu konsumieren bei der Arbeit. Ich habe mal mir erzählen lassen, dass auch in Süddeutschland es immer noch Firmen, Kioske gibt, sag ich mal, oder Automaten, die halt auch Bier verkaufen, wo man halt wirklich während der Arbeit Bier trinken kann. Das ist immer noch sehr, sehr verbreitet in Deutschland, ja. Und manche Menschen trinken Alkohol, weil sie befürchten, sonst aus einer bestimmten Gruppe ausgeschlossen zu werden. Das kann auch ein Grund sein. Und schließlich kann auch Werbung den Alkoholkonsum extrem beeinflussen. Also ich glaube, in den letzten 20 Jahren ist die Werbung massiv zurückgegangen, was das angeht. Wenn man jetzt den Alkohol betrachtet, beim Nikotin ist die Werbung so gut wie generell komplett verschwunden. Es gibt keine Fernsehwerbung, keine Werbung mehr bei irgendwelchen Formel-1-Rennen oder keine Werbung an den Werbetafeln, an den Straßen. Das würde ich mir für Alkohol tatsächlich auch langsam wünschen. So, wie wird denn der Alkohol dann im Körper aufgenommen? Also, der Alkohol gelangt vorwiegend über die Schleimhäute des Dünndarms ins Blut. So verteilt sich der Alkohol innerhalb weniger Minuten im Blutkreislauf und schließlich im gesamten Körper Wasser, also über das Blut. Da der menschliche Körper größtenteils aus Wasser besteht, sind die meisten Gewebe im Körper und damit Organe wie das Herz, das Gehirn, die Muskeln, dann dem Alkohol ausgesetzt und in stark durchbluteten Organen wie Leber und Gehirn gelangt der Alkohol halt schneller als in weniger stark durchblutete Organe. Also die maximale Blutkonzentration wird etwa 45 bis 75 Minuten nach so einer Aufnahme erreicht. Dann gibt es ein paar Faktoren, die die Alkoholaufnahme beeinflussen können. Und zwar ist der leere Magen, also ein Alkohol auf dem leeren Magen gelangt halt viel schneller in den Blutkreislauf als in einem vollen Magen. Sowohl ein hoher Alkoholgehalt, auch Kohlensäure in alkoholischen Getränken beschleunigt die Aufnahme vom Alkohol. Auch Medikamente beeinflussen die Aufnahme von Alkohol, beispielsweise das Medikament Acetylsalicylsäure, also ASS, das wir alle kennen, oder Aspirin, wer es noch von früher, den alten Handelsnamen kennt. Das soll eigentlich ja Schmerzen und Entzündung lindern, verdünnt halt auch das Blut und hat halt Einfluss auf die Konzentration vom Alkohol im Blut. Und damit ist die Aufnahme dann halt wesentlich schneller vonstatten gegangen. So, Unterschiede bei der Alkoholaufnahme gibt es halt auch zwischen den einzelnen Geschlechtern, also Frauen nehmen im Vergleich zu Männern bei gleicher Trinkmenge mehr Alkohol auf. Der Grund dafür ist, dass sie einen geringeren Wasseranteil im Körper aufweisen. Also Frauen haben 51%, Männer 65% Wasseranteil, so sagt es hier die Literatur. Wenn sich Alkohol in weniger Wasser verteilt, bedeutet das, dass die Alkoholkonzentration höher liegt. So, übergewichtige und ältere Personen haben auch einen geringeren Wasseranteil im Körper als normalgewichtige und jüngere Personen. Dadurch erreichen sie halt auch schneller eine höhere Alkoholkonzentration im Blut. So, was macht dann dieser Alkohol mit uns oder mit dem Gehirn und was stellt er dann da an? Also Alkohol ist auf jeden Fall ein Zellgift. nimmt man ihn auf, verteilt er sich im ganzen Körper. Manche Organe sind empfindlicher für die Wirkung von Alkohol als andere, beispielsweise das Gehirn. Dort beeinflusst Alkohol verschiedene Botenstoffe, die dafür zuständig sind, Informationen zwischen den einzelnen Nervenzellen zu übermitteln. Der Alkohol wirkt sich hemmend oder dämpfend auf diese Informationsübertragung aus. Die ist dann dadurch gestört. Die Wahrnehmung und das Reaktionsvermögen wird oder sind verlangsamt. Wenn man den Alkohol getrunken hat, durch die Aufnahme von Alkohol wird über den Einfluss auf Botenstoffe auch das Belohnungssystem im Gehirn aktiviert, ähnlich wie bei der Schokolade. In geringen Mengen wirkt Alkohol dadurch extrem stimmungshemmend, entspannt und angstlösend. Ein Wohlgefühl entsteht. In größeren Mengen wirkt Alkohol aber eher betäubend. Also die hemmende Wirkung lässt in der Regel wieder nach, wenn der Alkohol im Körper abgebaut ist. Alkohol hat aber nicht nur den Einfluss auf psychologische Prozesse, auf physiologische Prozesse, Entschuldigung. Das Gehirn merkt sich, wie Alkoholkonsum in einer bestimmten Situation, zum Beispiel entspannt gewirkt hat. Dann kann schon ein Geruch oder eine bestimmte Person, die an eine solche Situation erinnert, das Verlangen nach Alkohol auslösen. Man spricht hier von einer Konditionierung. Das kennen wir ja irgendwie aus der Ausbildung noch. So, und wenn der Alkohol dann erstmal drin ist im Kopf, wie wird da wieder abgebaut? Also ein geringer Teil des Alkohols wird ausgeatmet, sowie über die Haut und über die Nieren ausgeschieden. Ja, also mit der steigenden Diurese, je öfter wir auf Toilette müssen, desto mehr Alkohol wird auch ausgeschieden. Atemalkohol kennen wir aus der Polizeikontrolle, worüber der Atemalkohol gemessen wird. Korreliert nicht immer ganz zu dem bestehenden Alkohol im Blut. Deswegen würde ich jedem raten, der bei einer Atemalkoholkontrolle Alkohol nachweislich hat, immer darauf bestehen, dass man auch eine Blutalkoholkontrolle dann auf der Wache anschließend bekommt, weil eigentlich nur die wirklich zählt. Den Großteil jedoch verarbeitet der Körper zu Wasser und zu Kohlenstoffdioxid. Der Abbau beginnt bereits in den Schleimhäuten des Magens, bevor der Alkohol überhaupt ins Blut geht. Also über 90% des Alkohols baut dann die Leber ab. Und wenn die Leber dann irgendwann geschädigt ist durch den Alkohol, also komme ich vielleicht nachher noch drauf, was dann mit der Leber halt auch passieren kann. Und dann ist halt auch der Alkoholabbau über die Leber halt gestört, was dann halt auch wieder Konsequenzen nach sich zieht. So, während dieses Vorgangs sinkt der Alkoholgehalt im Blut bei Frauen durchschnittlich um 0,13 Promille und bei Männern circa um 0,15 Promille pro Stunde. So, der Alkoholkonsum in Deutschland ist relativ verbreitet. Da gibt es auch gute wissenschaftliche Ergebnisse dazu. Also circa 36,9 Millionen Deutsche haben in den letzten 30 Tagen Alkohol getrunken, sagt die Statistik. Das ist eine ganze Menge. Überwiegend Männer, ca. 76,5%, Frauen 66,5%. Also es liegt trotzdem relativ dicht beieinander bei den befragten Personen. So, ab welcher Menge oder bis welcher Menge ist dann Alkoholkonsum risikoarm? Ja, einen vollständigen risikofreien Alkoholkonsum gibt es halt nicht wirklich. Als risikoarm wird eine Trinkmenge bezeichnet, bei der das Risiko von schädlichen Folgen für die körperliche und psychische Gesundheit relativ gering ist. Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, in Klammern DHS, legte Stellenwerte fest, die aber nur zur groben Orientierung dienen können. Von risikoarmem Alkoholkonsum spricht man, wenn Frauen weniger als 12 Gramm reinen Alkohol trinken und Männer weniger als 24 Gramm reinen Alkohol trinken. Und auf ein Jahr gerechnet entspricht das bei Frauen 4,4 Liter, bei Männern halt 8,8 Liter reinen Alkohol im Jahr. Da müsste ich gleich mal gucken, wie viel reiner Alkohol jetzt zum Beispiel in einem Bier wäre, damit man das mal relativ in die Relation setzt. Also die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen empfiehlt, auch bei risikoarmem Konsum mindestens 2 konsumfreie Tage pro Woche einzulegen, damit man sich nicht an den Alkohol gewöhnt. Das ist ja nett von denen. So, hier in der Statistik gibt es auch gleich nochmal ein paar Quellen oder ein paar Grammzahlen, wie viel Alkohol, ob reiner Alkohol in so verschiedenen Getränken drin ist. Also ein großes Bier, 0,5 Liter, hat ungefähr 20 Gramm Alkohol, ein kleines ungefähr 13, reiner Alkohol. Ein großes Glas Wein, 0,2 Liter, 18 Gramm, kleines dementsprechend 9 Gramm. Dann ein Glas Sekt wäre bei 9 Gramm Alkohol, reiner Alkohol. Und ein doppelter Schnaps bei 11 und ein kleiner, also 2 cl Schnaps wäre bei 5,5 Gramm Alkohol. Das ist ja gar nicht mal wenig. So, natürlich ist das noch von Schnaps zu Schnaps, von Bier zu Bier, von Wein zu Wein vielleicht noch ein bisschen unterschiedlich in den einzelnen Nuancen. Aber wie geht's uns dann danach oder was sind denn die Nachwirkungen von Alkoholkonsum? Also die direkte Folge von zu viel Alkoholkonsum kennen wir irgendwie alle. Das ist der Kater und damit ist nicht das Tierkater gemeint am nächsten Morgen. Wer regelmäßig Alkohol konsumiert, erhöht nicht nur das Risiko für körperliche Erkrankungen, sondern riskiert auch psychische und soziale Folgen. So, auf den Kater am Morgen kann ich auch noch mal kurz eingehen. Da habe ich auf der Seite Kenn dein Limit sozusagen was gefunden. Also, was ist überhaupt der Kater? Die akuten negativen Folgen von übermäßigen Alkoholkonsum werden umgangssprachlich als Kater bezeichnet. Darunter fallen zum Beispiel Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Müdigkeit und ein generelles Krankheitsgefühl. Kann ich nur bestätigen. Der Kater trifft zwischen 6 bis 8 Stunden nach dem Trinken ein, meistens also am Morgen nach einer Partynacht und kann bis zu 3 Tage andauern. So, und wie entsteht so ein Kater? Ein Kater entsteht in erster Linie durch die Dehydrierung, also Wassermangel im Körper, und durch die Entgiftung, also die Abbauprodukte, die aus Alkohol im Körper entstehen. Also Alkohol entzieht dem Körper Wasser und Mineralstoffe. Die Folge, dein Gehirn wird schlechter durchblutet. Deswegen wirst du am Katermorgen nicht nur besonders durstig, sondern kämpfst dich mit schrecklichen Kopfschmerzen durch den Tag. Also das kennt, glaube ich, auch jeder von uns, der schon mal 1 bis 2 Gläser zu viel getrunken hat. Um das zu verhindern, gibt es zahlreiche Tipps und Tricks, um den Kater zu verhindern oder wirklich zu bekämpfen. Doch vieles davon ist meistens nur Quatsch. Und was vielleicht wirklich hilft, kann ich ja gleich nochmal erzählen. Also da kann ich gleich mal mit ein paar Mythen aufräumen. Ich sage jetzt mal so ein paar Überschriften und sage, ob das wirklich gegen Kater hilft oder nicht. Also was ich hier gefunden habe, ist: Öl und Fett hilft gegen Kater. Falsch. Wenn du vor dem Trinken ölhaltige und fettiges Essen zu dir nimmst, wirst du zwar gefühlt langsamer betrunken, der Alkohol gelangt dabei jedoch nur etwas langsamer ins Blut. Mehr Alkohol zu vertragen oder gar den Kater auszutricksen, ist mit fettigem Essen also nicht möglich. So, Nudeln und Brot als Gegenmittel, auch falsch. Wer reichlich Nudeln und Brot isst, also viele Kohlenhydrate zu sich nimmt, muss sich laut einigen Ratgebern keine Sorgen machen um einen Kater, da Kohlenhydrate den Alkohol angeblich einfach aufsaugen. Nee, stimmt nicht. Da du Brot und Nudeln aber zuerst zerkaust, bevor sie in deinen Magen landen, bleibt nichts mehr übrig, was den Alkohol halt aufsaugen könnte. Und selbst wenn, in deinem Blut gelänge der Alkohol trotzdem. Also wissenschaftliche Hinweise auf eine solche Wirkung gibt es ebenfalls nicht. Kohlenhydrate gegen Kater sind also Fake News. So ein weiterer Mythos, den ich auch jahrelang geglaubt habe: Durcheinander trinken verschlimmert den Kater. Falsch. Das hört sich zwar erstmal gar nicht so unlogisch an, stimmt aber nicht. Zwar kennst du wahrscheinlich den Spruch Bier auf Wein, das lass sein, doch das bezieht sich nicht auf das Mischen von Spirituosen, sondern hat andere Hintergründe. Das Vermischen alkoholischer Getränke einen Kater vorherruft, ist also tatsächlich nur ein Mythos. Also der eigentlich wirkliche Stoff, der gegen Kater wirkt, ist tatsächlich das Wasser. Also die goldene Regel beim Alkoholtrinken: zwischendurch immer wieder ein Glas Wasser. Schließlich ist Dehydrierung, also Wassermangel, der Hauptgrund für den Kater. Und der Geheimtipp: nach dem letzten Drink am besten nochmal vorm Schlafen gehen, ein großes Glas Wasser trinken. Am besten mit einem Schuss Zitrone. So, die anderen, die ich hier gefunden habe, stimmen teilweise auch nicht wirklich. Also Bier auf den Kater schütten hilft nicht, weil verschlimmert den Kater eher noch. Also das sogenannte Konterbier Rollmops nur teilweise. Bei Rollmops ist es eher so, dass man dann Durst bekommt und durch das Durstgefühl halt mehr Wasser trinkt, dadurch die Dehydrierung verlangsamt oder entgegenwirkt. Schmerztabletten ist noch ein großes Thema. Also ich persönlich vertraue da eher auf Ibuprofen, weil halt auch nicht über die Leber oder nicht komplett über die Leber abgebaut, der Wirkstoff Ibuprofen. Allerdings, worauf ihr verzichten solltet, wäre das Medikament Paracetamol, weil Paracetamol fast zu 100% über die Leber abgebaut wird und somit ihr die Leber halt nochmal extrem mehr belasten würdet, wenn ihr auf den Abendalkohol, den die Leber ja erstmal verarbeiten muss, halt irgendwie noch 1 Gramm Paracetamol packen würdet, und dass die Leber wahrscheinlich nachhaltig schädigen könnte, beziehungsweise den Prozess des Alkoholabbaus extrem verlängern würde. Deswegen auf gar keinen Fall Paracetamol einnehmen, um dem Brummschädel entgegenzuwirken. So, ich gehe jetzt mal auf die möglichen körperlichen Folgen nach zu viel Alkoholkonsum ein. Das sind tatsächlich eine ganze Menge. Da kommt zum ersten Neuro- oder Nervenschädigungen, Polyneuropathien, also die wir ja auch aus dem Krankenhaus von anderen Krankheitsbildern kennen. Dann Schädigungen des Kleinhirns und generelle Verschlechterung der Gehirnfunktion, Erkrankung der Mundhöhle, der Speiseröhre, des oberen und unteren Magen-Darm-Trakts, Magenschleimhautentzündung. Dann kann es zu Magensäure-Reflux kommen. Darmkrebs wird halt auch immer wieder erwähnt in der Literatur. Speiseröhrenkrebs durch eventuell dann halt Magensäure, die immer nach oben kommt, die dann halt auch zu Verätzung in der Speiseröhre und dann zu Hypergranulation, die dann wieder zu entarteten Zellen werden können, die dann Speiseröhrenkrebs hervorrufen. Zungen- oder Mundkrebs, Mundboden-CA, wer in der Klinik arbeitet, die halt auch eine Hals-Nasen-Ohren- oder beziehungsweise Mund-Kiefer-Gesichtschirurgische Abteilung hat. Also da könnt ihr in einer Anamnese schauen. Menschen, die Mundbodenkrebs dort aufschlagen, haben in der Regel, und ich sage in der Regel, also gibt sicherlich immer noch Ausnahmen, Alkohol oder Nikotin in der Vorgeschichte und das halt nicht nur kurz. Magenkrebs, Erkrankung der Leber, zum Beispiel halt Fettleber oder Leberzirrhose, das sind so Leberkrebs, wäre dann halt auch noch eine Möglichkeit mit extremer Lebereinschränkung. Chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung, die sind halt auch gar nicht mal so unhäufig. Ich kann mich daran erinnern, in meiner Ausbildung hatten wir eine Lehrerin gehabt, die uns immer wieder ermahnte, auch dass bei einmaligem Verzehr von Alkohol die Bauchspeicheldrüse so einen Autoimmunprozess loslösen kann, der eine eigene Verdauung oder eine Selbstverdauung der Bauchspeicheldrüse nach sich zieht, was dann tatsächlich meistens mit dem Tod einhergeht. Also das soll gar nicht so selten vorkommen. Dann Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzmuskelschwäche, Herzrhythmusstörungen, Bluthochdruck, tatsächlich auch sexuelle Dysfunktion, Störung der Blutbildung, der Gerinnungsfaktoren dann auch, schlafbezogene Atemstörung, auch da Schlafdyspnoe könnte mir einfallen, so die Zunge fällt nach hinten, wir schnarchen extrem. Also das kennt, glaube ich, auch der eine oder andere. Schwächung des Immunsystems und in dessen Folge zum Beispiel eine Lungenentzündung oder eine Tuberkulose, die sich dann daraus entwickeln kann. Hautprobleme, zum Beispiel bakterielle Infektion durch das geschwächte Immunsystem zum Beispiel. Und halt auch Schädigung des ungeborenen Kindes während der Schwangerschaft durch Alkoholkonsum der Mutter. Da gibt es auch wirklich krasse Bilder zu sehen in Literaturen im Internet. Also das fetale Alkoholsyndrom kann gerne mal gegoogelt werden, um mal zu sehen, was da halt für körperliche Folgen für das Neugeborene und dann halt später vielleicht für das Kind herauskommen kann. Also natürlich hat so ein übermäßiger Alkoholkonsum halt auch psychische Folgen. Also der Alkohol kann das Bewusstsein, das Gedächtnis und das Denkvermögen beeinträchtigen. Jeder, der schon mal Alkohol getrunken hat und danach irgendwie versucht hat zu laufen oder als Beifahrer am Auto gesessen hat, also ich hoffe, dass keiner von euch alkoholisiert Auto gefahren ist, aber die Zurechnungsfähigkeit und die Beeinträchtigung, die ist halt teilweise so immens, dass man halt gar nicht mehr in der Lage ist, einzuschätzen und halt auch Gefahren einzuschätzen. Die Reaktionsgeschwindigkeit ist so herabgesetzt, dass man halt auch extrem verspätet reagieren würde, zum Beispiel auf Bremsen, auf Gegenstände, wenn man läuft oder Fahrrad fährt oder so. Also das ist halt nicht zu verachten. Dies gilt auch für psychische Gesundheit. Beispiele sind psychische Entzugserscheinungen oder Psychosen. Also auch Alkohol kann halt klassische Psychosen auslösen, kann sie triggern, kann halt auch die Disposition, also wenn man die Disposition zu einer Psychose aus der Erfahrung, aus der Verwandtschaft kennt, kann halt auch nicht nur ein traumatisches Erlebnis der Auslöser für eine Psychose sein, sondern halt auch der Alkohol oder generell Drogenkonsum kann halt ein Auslöser dafür sein. Auch umgekehrt können bestehende seelische Erkrankungen den Konsum von Alkohol begünstigen. Zu den Erkrankungen, die häufig zusammen mit übermäßigem Alkoholkonsum auftreten, zählen zum Beispiel Depressionen oder Angststörungen. Dann Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom oder Störungen, das klassische ADHS, was wir vielleicht schon mal gehört haben. Persönlichkeitsstörungen wie die sogenannte ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung können halt auch eine mögliche Folge sein. So, falls es hier wieder laut wird am Fenster, bei mir ist hier gerade irgendwie die Hauptstraße gesperrt und alle fahren hier irgendwie an meinem Fenster vorbei und Kopfsteinpflaster macht sich dann geräuschlich immer hier sehr schwer bemerkbar, vor allem wenn hier ein LKW vorbeikommt. Ich bin zufrieden, dass die Handwerker heute mal ein bisschen ruhig sind und jetzt ist hier massiver Verkehr über eine holprige Kopfsteinpflasterstraße, wahrscheinlich die schlechteste Straße in ganz Berlin. Jedenfalls gefühlt, also kann man nicht mal mit dem Fahrrad drüber langfahren, weil man Angst haben muss, dass das Fahrrad auseinanderfällt. Okay, also die möglichen sozialen Folgen, da würde ich jetzt nochmal kurz drauf eingehen. Das sind halt, also der erhöhte Alkoholkonsum beeinträchtigt die Selbstkontrolle und Kritikfähigkeit. Der Alkohol wirkt enthemmt und erhöht zudem die Bereitschaft zu aggressivem Verhalten. Also ich glaube, das kennt auch der eine oder andere, dass er im Freundes- oder Bekanntenkreis jemanden hat, der halt extrem oder halt auch nur ein bisschen alkoholaggressiv wirkt und sich dann so verhält, wenn er Alkohol getrunken hat und man dann immer sagt, okay, so kenne ich ihn halt vielleicht gar nicht. Das ist natürlich auch auf den Alkohol zurückzuziehen. Dies kann unter Umständen dazu führen, dass der Betroffene gewalttätig wird oder andere Straftaten begeht. Also da sollte man natürlich aufpassen und die Freunde halt auch dementsprechend so wählen, dass man da vielleicht nicht selber noch mit reingezogen wird. Beispiele dafür wären dann halt Sachbeschädigung, Raub, sexuelle Gewalt, Körperverletzung, verbale Gewalt und Mobbing. Ein übermäßiger Alkoholkonsum erhöht nicht nur die Gewaltbereitschaft gegenüber anderen, sondern auch das Risiko, selbst Opfer von Gewalt zu werden. Auch das ist leider tatsächlich wahr. Also Gewalt erzeugt Gegengewalt, haben nicht nur die Ärzte schon gesungen, sondern das ist tatsächlich so. Und jeder, der halt auch dann aggressiv auftritt und gewaltbereit sich nach außen zeigt, ist auch eher empfänglich, auch selber mal ein Ding aufs Maul zu kriegen. Glaube ich, meine Meinung. So, der Alkoholkonsum selbst und seine Folgen können schließlich zu sozialer Ausgrenzung führen, zu Problemen am Arbeitsplatz bis hin zum Jobverlust und dahingehend oder finanzielle Schwierigkeiten, die dann daraus folgen. Auch auf die Menschen im sozialen Umfeld kann sich ein übermäßiger Alkoholkonsum auswirken, insbesondere natürlich auf die Familie. Und ja, jetzt möchte ich eigentlich dazu das erstmal lassen, zu dem normalen, in Anführungsstrichen normalen Alkoholkonsum, und würde jetzt eher auf den missbräuchlichen Alkoholkonsum noch eingehen wollen. Also eins ist sicher, Alkohol zu trinken wird in Deutschland extrem verharmlost, ja. Doch was passiert, wenn die Menschen die Kontrolle über das richtige Maß verloren haben? Alkoholabhängigkeit ist auf jeden Fall eine Erkrankung. Die Betroffenen brauchen Unterstützung. Und woran man eine Alkoholabhängigkeit erkennt und welche Risikofaktoren ihre Entstehung begünstigen und wie man sie eventuell behandeln kann, das sollte so das Thema der nächsten Minuten sein. Also kommen wir erstmal auf die Definition oder zur Definition zurück. Was ist überhaupt eine Alkoholabhängigkeit? Bei einer Alkoholabhängigkeit handelt es sich um eine Suchterkrankung. Umgangssprachlich wird sie auch als ja, Alkoholismus oder Alkoholsucht bezeichnet. Sie geht mit körperlichen, psychischen und sozialen Folgeschäden einher. Betroffene und Menschen, die eine Alkoholabhängigkeit bei sich vermuten, können sich dann aber an geeigneter Stelle halt Unterstützung suchen. Und woran erkennt man jetzt eine Alkoholabhängigkeit? Also es gibt so verschiedene Merkmale, die auf eine Alkoholabhängigkeit hinweisen. Die Betroffenen spüren meistens im Besonderen starkes Verlangen nach Alkohol. Es fällt ihnen schwer, den Alkoholkonsum zu kontrollieren. Zu den Merkmalen gehört aber auch immer wieder Alkohol zu trinken, um die Wirkung zu erzielen, die zuvor bei einer geringeren Dosis erreicht wurde. Also das ist halt so also eine klassische Toleranzentwicklung. Außerdem weisen die meisten Betroffenen halt auch Entzugserscheinungen auf, wenn sie eine Alkoholabhängigkeit haben und halt keinen Alkohol bekommen. Also das ist ja so das klassische Klientel, was wir im Krankenhaus halt haben. Wenn wir einen starken Alkoholiker haben, der das vielleicht auch noch verheimlicht hat in seinem Anamnesegespräch und dann zu uns auf die Station oder in den Bereich kommt und dann klassische Entzugserscheinungen, zu denen ich später noch komme, dann zeigt und wir dann darauf reagieren müssen. So, wie häufig kommt das ungefähr vor in Deutschland? Da sind die Zahlen, die ich jetzt dazu gefunden habe, schon einen Tag älter. Also, sie sind von 2018 ungefähr. Und da sagt man schätzungsweise 4,5% der Männer und 1,7% der Frauen im Alter zwischen 18 und 64 Jahre. Das war halt auch wie vorhin beim Gesundheitsministerium, sind von Alkohol abhängig. Also, insgesamt schätzt man ungefähr 3,1% der Bevölkerung in Deutschland in dieser ganzen Altersklasse zwischen 18 und 64 Jahren. Das ergab eine epidemiologische Suchtsurvey von der ESA, die in regelmäßigen Zeitabständen den Substanzkonsum von der allgemeinen Bevölkerung erfasst. Und da waren jetzt so die letzten Zahlen von 2018. Und die Stiftung Gesundheitswissen hat 2020 das Ganze nochmal bestätigt, sozusagen. Habe ich hier gerade gelesen. So, kommt als nächstes die Risikofaktoren, also was begünstigt das Auftreten von einer Alkoholabhängigkeit? Das ist ein komplexes Zusammenspiel verschiedener biologischer, persönlicher und sozialer und auch umweltbezogener und kultureller Einflüsse, die das Auftreten der Alkoholabhängigkeit begünstigen. Dabei können folgende Aspekte eine Rolle spielen. Da wäre zum Beispiel das Geschlecht, also Alkoholabhängigkeit ist bei Männern zum Beispiel viel mehr verbreitet als bei Frauen, hat man ja von einer Statistik auch gelesen. So, das Geschlecht ist auch eine große Komponente, also erbliche, genetische Faktoren. Da zeigen Studien, dass halt eine Kombination verschiedener Gene Alkoholabhängigkeit begünstigen kann. Weitere Risikofaktoren sind psychische Faktoren, also Angststörungen, Depressionen, stehen in einem engen Zusammenhang mit der Alkoholabhängigkeit. Zum einen können sie Alkoholabhängigkeit begünstigen, zum anderen fördert Alkoholabhängigkeit mitunter die Entstehung dieser Erkrankung. Das ist ein immer wiederkehrender Kreislauf. Die Studien zeigen da, dass die Verhaltensstörung auch in der Kindheit mit dem späteren Auftreten einer Alkoholstörung im Zusammenhang stehen. Also, ja. Soziale und umweltbezogene Faktoren können halt auch ein Risikofaktor sein. Das ist zum einen die Kultur, also das Risiko der Entwicklung von einer Alkoholabhängigkeit ist in Kulturen höher, in denen Alkohol leichter verfügbar ist und kostengünstiger ist und in denen das Trinken gesellschaftlich halt auch akzeptiert wird. Also da müsste man jetzt mal die Studien gegenüberlegen, ob im Nahen Osten, Saudi-Arabien, Katar, Oman zum Beispiel, ob da halt ähnlich hohe Zahlen an Alkoholabhängigen ist. Also wir brauchen in Deutschland halt vielleicht auch nur nach Skandinavien gucken, weil da ist der Alkohol halt nicht so schnell und günstig zugänglich. Wahrscheinlich ist da die Dunkelzahl, aber Dunkelziffer re relativ hoch, weil dann eher der Drang danach strebt und dann der Alkohol wahrscheinlich eher selber gebraut wird. Das zeigt so meine Erfahrung. Familiengeschichten gehören da genauso gut mit rein. Kinder von alkoholabhängigen Personen haben ein extrem erhöhtes Risiko, an Alkoholabhängigkeit zu erkranken. Auch unzureichende familiäre Unterstützung oder fehlende Bezugspersonen in der Kindheit können da eine extrem große Rolle spielen. Auch schwierige soziale Situationen wie zum Beispiel Armut oder das Erleben von Gewalt, auch sexueller Missbrauch, können ein erhöhtes Risiko sein. Und dann gibt es die sogenannten, also ein neudeutsches Wort, Peer Groups. Also Peer Groups sind früher in meiner Kindheit hätte man Clique dazu gesagt. Also eine Clique oder eine Peer Group hat halt einen extrem hohen Einfluss auf den jugendlichen Alkoholkonsum. Wenn wir uns mal überlegen, wie das bei uns in der Kindheit war, natürlich, wenn der Erste angefangen hat, Alkohol zu trinken. Also bei mir war, glaube ich, der erste Moment, wo ich den ersten Kontakt mit Alkohol hatte, zu meiner Jugendweihe. Entweder kurz danach oder ich weiß gar nicht mehr genau, aber ich weiß noch genau, was das Erste war, was ich an alkoholischen Getränken zu mir genommen habe. Und bei mir war es tatsächlich ein Glas Sekt. Und wie alle, die schon mal Sekt getrunken haben, wissen, geht Sekt relativ schnell ins Blut über, hat einen ganz kurzen, ja, einen ganz großen, kurzen Peak. Also es kommt halt wirklich einmal kurz richtig an in der Rübe und sagt dir einmal, okay, hallo, ich bin der Alkohol, ich mache genau das. Bei mir war es aber so, dass es halt nicht nur in der Rübe ankam, sondern ich halt auch tierische Bauchschmerzen davon bekam, weil ich diesen prickelnden, kohlensäurehaltigen Saft sozusagen getrunken habe und ich einfach durch das schnelle Konsumieren von dem Sekt halt massiven Bauchweh bekam als Kind. Das ist so meine erste Erinnerung an den Alkohol in meiner damaligen Peer Group. So Erwartungen an die Wirkung vom Alkohol können halt auch ein Faktor sein und eine Abhängigkeit kann sich auch entwickeln, wenn vom Alkoholkonsum positive Effekte erwartet werden, etwa eine Linderung von Ängsten oder eine gesteigerte sexuelle Leistung. Und was wirklich überall beschrieben wird, ist, ein frühzeitiger Konsum von Alkohol im Jugendalter kann die Entwicklung von Alkoholabhängigkeit, im Erwachsenenalter halt extremen Vorschub leisten. Also das sollte man nicht außer Acht lassen. So, dann komme ich jetzt mal zu den Symptomen. Woran erkenne ich überhaupt eine Alkoholabhängigkeit? Also häufig erkennt man Alkoholabhängigkeit erst, wenn bereits negative körperliche, psychische oder soziale Folgen offensichtlich sind. Zu Beginn treten kaum spürbare körperliche Beschwerden auf. Das Ausmaß der Folgen steigt meist mit der Dauer des Alkoholkonsums. Also die Menschen oder von Mensch zu Mensch können sich die genauen Folgen allerdings extrem unterscheiden. Hinweise auf einen erhöhten oder auf einen erhöhten Alkoholkonsum geben beispielsweise ein verschlechterter körperlicher, psychischer Allgemeinzustand. Auch bestimmte körperliche Veränderungen, zum Beispiel der Haut, können auf einen erhöhten Alkoholkonsum hinweisen. Also das kennen wir alle aus dem Pflege heute, aus dem Juchli oder Striebel oder nach jedem Buch, egal nach welchem Buch wir unsere Ausbildung gemacht haben in der Pflege, gibt es da halt so Hinweise darauf, wie man Alkoholkonsumenten oder alkoholkranke Menschen erkennt anhand der Haut. Also da habe ich sofort wieder Bilder vor mir. So, noch einmal kurz zurückgehend, würde ich ganz gerne noch mal kurz auf die Phasen eingehen wollen, also die Phasen, wie so eine Alkoholabhängigkeit überhaupt verläuft, in der Regel, das hat man halt auch schon mal festgelegt, ne? Also die erste Phase wäre die voralkoholische Phase. Typisch sind gelegentlich oder dauerhaftes Erleichterungstrinken, wobei Alkohol zunehmend verwendet wird, um psychische Spannung abzubauen, um mit Stress umzugehen und um Abstand zu den Problemen zu gewinnen. Dann gibt es eine Anfangsphase. Die Betroffenen beginnen, die Kontrolle über das Trinken zu verlieren. Oftmals trinken sie mehr oder häufiger als ihre Bekannten. Die Betroffenen weisen ein starkes Verlangen auf, Alkohol zu trinken. Nach einer Trinkepisode kann es zu Gedächtnislücken kommen. Die Häufigkeit und auch das Ausmaß von Katern am Morgen nach dem übermäßigen Alkoholkonsum nehmen zu. So, die dritte Phase ist dann die kritische Phase. Betroffene haben die Kontrolle über das Trinken verloren. Aus einer Gewohnheit wird eine psychische und körperliche Abhängigkeit. Das Trinken steht im Mittelpunkt, sodass andere Interessen vernachlässigt werden. Dies geht einher mit Selbstvorwürfen oder Schamgefühl. Oft versuchen Betroffene jedoch auch, ihr Verhalten vor sich selbst oder anderen zu rechtfertigen. Sie suchen nach Gründen, um Entschuldigungen oder nach Gründen und Entschuldigungen, wie beispielsweise: Ich habe gerade Stress auf der Arbeit. Die Betroffenen ziehen sich aus ihrem sozialen Umfeld zurück und trinken allein oder in Gesellschaft oder anderen oder in Gesellschaft von anderen Abhängigen. Durch zerstörerisches Verhalten können Konflikte entstehen. Körperliche und psychische Folgen des unkontrollierten Trinkens können zu Notfallaufnahmen im Krankenhaus und extrem vielen Arztbesuchen führen. Aber da Betroffene das Ausmaß ihres Alkoholkonsums nicht wahrhaben wollen, schaffen sie es oft nicht, den Konsum zu verringern. So, die vierte und letzte Phase. Betroffene können nicht mehr ohne Alkohol leben. Ein hoher Alkoholspiegel oder Rauschzustände sind ein alltägliches Bild. Sowohl Psyche als auch Körper zeigen starke Schäden, die deutlich sichtbar sind. Es kann zu Entzugserscheinungen, wie zum Beispiel Halluzinationen, starkem Zittern und Schweißausbrüchen kommen. Ihre Persönlichkeitsveränderungen, etwa auch Feindseligkeit gegenüber anderen, gehören zu den möglichen Folgen. Alkoholkonsum kann letztlich sogar zum Tod der betroffenen Personen führen. Todesursache sind beispielsweise Folgeerkrankungen, die ich vorhin schon erwähnt hatte, wie zum Beispiel Krebs oder Erkrankungen der Leber oder auch der Bauchspeicheldrüse, aber auch Unfälle oder Alkoholvergiftung oder im schlimmsten Fall halt auch der Suizid. So, was passiert, wenn ihr jetzt jemanden in eurer Familie, einen engsten Verwandten, einen Bekannten, einen Freund, einen Lebenspartner oder vielleicht sogar ihr selbst merkt, dass mit euch irgendwas nicht stimmt? Wie könnte man das diagnostizieren? Also da gibt es halt verschiedene Tests, die ja gemacht werden können. Trinken Sie regelmäßig Alkohol, bla bla, tausend Fragen, die beantwortet werden müssen. Aber meistens führt das gar nicht zu dem eigentlichen Lösen des Problems, sondern das wird eher so sein, dass so eine Alkoholabhängigkeit eher zufällig diagnostiziert wird beim Arzt und ihr seid eigentlich wegen einem ganz anderen Grund beim Arzt gewesen. Oder derjenige, um den es jetzt geht. Also Hinweise auf einen erhöhten Alkoholkonsum lassen sich dann beispielsweise durch die Erfahrung oder das Erfragen der Krankengeschichte, eine körperliche Untersuchung oder eine Blutuntersuchung finden beim Hausarzt, wenn dann zufällig mal ein Hausarztbesuch stattgefunden hat. Welche Untersuchungen gemacht werden, hängt unter anderem vom eigentlichen Grund des Arztbesuches ab. Aber meistens, also meine Hausärztin checkt dann schon auch mal den ganzen Körper, guckt mal, hört auf die Lunge. Ich hatte meine frühere Hausärztin, da musste ich immer rein und musste ich manchmal auch zum EKG schreiben, weil jemand in meiner Familie halt Herzprobleme hatte und sie, also Teile meiner Familie auch bei ihr waren, hat sie halt prophylaktisch halt immer ein EKG mitgemacht, obwohl sie das wahrscheinlich gar nicht bezahlt bekommen hat. Aber nicht nur Ärztinnen und Ärzte sind wichtige Anlaufstellen, sondern auch so Beratungsstellen für Alkoholabhängigkeit. Also wenn Betroffene etwas gegen ihre Alkoholabhängigkeit tun möchten, können sie ja halt doch gerne Beratungsstellen aufsuchen. Und sei es nur, weil sie einen Verdacht haben. Also wenn sie denken, dass jemand vielleicht alkoholabhängig sein könnte. Das Gefühl, dass mit dem Alkoholkonsum etwas nicht stimmt, reicht schon aus, um ins Gespräch zu gehen. Beraterinnen und Berater, Ärzte und Ärztinnen erfragen zunächst das Ausmaß des Alkoholkonsums und die persönlichen Lebensumstände, damit eine mögliche Alkoholabhängigkeit erkannt und richtig eingeschätzt wird. Dafür ist es wichtig, dass Betroffene offen und ein ehrliches Gespräch führen. Also das ist tatsächlich auch in der Anästhesie bei uns so, dass der Anästhesist ja im Narkosegespräch halt auch nach Alkohol- und Drogenkonsum spricht, um halt auch seine eventuelle Dosis der Medikamente für die Narkose anzupassen. So, also es gibt dann bei den Beratungsstellen und auch bei den Ärzten ja so Fragebögen, meistens psychologische Fragebögen, die dann angewendet werden. Möglicherweise nimmt der Arzt oder die Ärztin noch Blut ab, denn auch bestimmte Blutwerte können auf eine Alkoholabhängigkeit hinweisen. Also zum Beispiel irgendwelche Leberwerte, die erhöht sind, könnten halt schon ein Hinweis dafür sein, dass mit der Leber irgendwas nicht in Ordnung ist, die halt vielleicht schon gar nicht mehr schafft, den Alkohol abzubauen. Auch die persönliche Motivation sowie die Behandlungsziele der Betroffenen werden halt erkundet von dem jeweiligen Berater. Es folgt der gemeinsame Entschluss zu weiteren Schritten. Auch wenn keine Alkoholabhängigkeit vorliegt, gibt es halt Hilfsmittel und Unterstützungsmöglichkeiten, um den Alkoholkonsum vielleicht zu begrenzen oder ganz mit dem Trinken aufzuhören. So, dann gibt es verschiedene Kriterien, die auf eine Alkoholabhängigkeit hinweisen. Also ein starkes Verlangen oder eine Art Zwang, Alkohol zu konsumieren, wäre halt ein Kriterium. Schwierigkeiten bei der Kontrolle des Beginns und der Beendigung und der Menge des Alkoholkonsums. Typische körperliche Entzugserscheinungen, wenn weniger oder gar kein Alkohol getrunken werden kann. Nachweis einer Toleranz, also wenn ich immer mehr Alkohol trinken muss, also um die gleiche Wirkung des Alkohols zu erreichen, sind dann zunehmend größere Alkoholmengen erforderlich. Fortschreitende Vernachlässigung anderer Interessen zugunsten des Alkoholkonsums und halt auch der anhaltende Alkoholkonsum, obwohl eindeutig körperliche oder psychische Folgen nachgewiesen wurden. Also das ist dann auch schon eher die Alkoholabhängigkeit. Wenn der Arzt mir schon dreimal gesagt hat, meiner Leber geht's nicht gut, trinken Sie mal lieber jetzt 6 Monate keinen Alkohol und mir ist das völlig egal, ich baller halt immer noch drauf los, dann ist das doch schon eher eine Alkoholabhängigkeit. So, und dann steht nochmal, also diese Kriterien müssen, oder eins der Kriterien müssen mindestens 1 Monat zusammen bestanden haben oder wenn sie für kürzere Zeit innerhalb von 12 Monaten wiederholt gemeinsam aufgetreten sind, dann ist das eher ein Kriterium für eine Alkoholabhängigkeit. Was wir aus dem klinischen Alltag kennen, ist ja dieses klassische Alkoholentzugsdelir. Ja, also dieses klassische Zittern und unruhig sein und so Phasen, also ja, so eine ganz merkwürdige Phase, die der Patient halt hat, wenn er Alkohol entzieht, also generell glaube ich bei jedem Entzug und halt auch bei dem Alkoholiker, wo wir halt immer dran denken sollten, wenn der Patient auch nicht entziehen möchte, auch im Kontext eines Krankenhauses, ist halt der Alkoholentzugskrampf. Ja, also das Krampfen der Patienten durch Alkoholentzug ist häufiger, als wir denken und kann halt auch extreme Wirkungen nach sich ziehen. So, wie kann man das Ganze jetzt behandeln? Also das wichtigste Therapieziel ist halt die Abstinenz. Abstinenz bedeutet, komplett auf den Konsum von Alkohol zu verzichten. Dies ist dem Betroffenen aktuell nicht möglich. So kann der Konsum halt eingeschränkt oder weniger, seltener oder mit größeren Abständen Alkohol getrunken werden. Die so verringernde Aufnahme von Alkohol soll weitere Folgeerkrankungen vermindern oder verhindern oder das Risiko dafür senken. Die jeweiligen Behandlungs- oder das jeweilige Behandlungsziel wird zusammen mit der betroffenen Person festgelegt. Gegebenenfalls besteht ein weiteres Ziel darin, den Konsum anderer Suchtmittel zu begrenzen. Also es besteht in der Regel, und da sage ich auch in der Regel, halt nicht immer nur so eine Monosucht nach nur einem, sondern meistens in Kombination mit Nikotin tatsächlich, gerade bei der Alkoholsucht. Die Behandlung zielt darauf ab, den Betroffenen ein möglichst gesundes Überleben und eine zufriedenere Lebensgestaltung zu ermöglichen. Die Behandlungsansätze richten sich nach den Wünschen der Patienten und den individuellen Gegebenheiten, zum Beispiel soziales Umfeld oder eine Unterstützung durch die Familie, eigener Motivation sowie Nebenerkrankungen. Ja, Abhängigkeit umfasst körperliche, psychische und soziale Faktoren. Das hatte ich schon sehr oft erwähnt bis jetzt, die bei der Behandlung mit allem, also mit in den Blick genommen werden sollten. Die Therapie einer Alkoholabhängigkeit setzt sich meistens aus verschiedenen Bestandteilen zusammen. Also das ist auch ganz wichtig. Und glaube, ganz wichtig ist auch einfach zu wissen, dass das halt wirklich auch von demjenigen, der auch selber erkennt, dass er süchtig ist und in dem Fall alkoholsüchtig ist, auch selber möchte, dass er entzieht. Also ich habe sehr oft die Erfahrung gemacht, als ich noch im Intensivbereich gearbeitet habe, dass wir Patienten hatten, die halt mit einer bestehenden Alkoholsucht kamen, was aber nicht ihr primäres Problem war, warum sie im Intensivbereich waren, sondern entweder ein Unfall oder was auch immer. Wenn die Patienten intubiert beatmet waren über mehrere Tage, war das gar nicht mal so das Problem, dass man dann eine physische Komponente gesehen hat, also vielleicht in den Vitalzeichen eine Veränderung, aber man bei bestehendem Alkoholismus schon darauf geachtet hat, ihnen halt auch schon Medikamente, wo ich nochmal kurz nachher drauf eingehe, zu geben. Aber wenn der Patient halt wach war, wurde der Patient halt wirklich aktiv gefragt, möchten Sie jetzt hier klinisch unter Aufsicht entziehen. Wenn er das verneint hat, dann hat er halt auch Alkohol bekommen. Also dann hatten wir halt auch immer Bier oder je nachdem, was die Vorliebe des Patienten war, hatten wir das halt da. Also wenn da jemand war, der halt Wein getrunken hat, dann gab es da halt auch aus der Cafeteria oder aus der Küche halt auch Wein. Aber in der Regel waren das halt wirklich Alkohol oder Bier. Bieralkoholiker, die halt Bier oder Schnaps getrunken haben und die haben dann halt auch Schnaps weiterbekommen und auch Bier. So, aber auch diese Therapiephase ist nochmal unterteilt in vier verschiedene Phasen. Also das erste ist die Kontakt- oder Motivationsphase. Also zunächst finden aufklärende und beratende Gespräche zum Alkoholkonsum statt. Diese erfolgen insbesondere im hausärztlichen Rahmen, in psychosozialen Beratungsstellen oder in Suchtambulanzen. Ziel ist es, das Trinkverhalten zu thematisieren, die Eigenverantwortung der Betroffenen zu stärken und ihnen eine Krankheitseinsicht herzustellen, also bei ihnen eine Krankheitseinsicht herzustellen. So soll die Bereitschaft zur Behandlung gefördert werden. Außerdem werden die Behandlungsschritte dann durch die Teilnehmenden festgelegt. Familie, Freunde und Freundinnen, medizinisches Personal und Beratungsstellen können dabei die Betroffenen halt unterstützen. Die zweite Phase ist die Akutbehandlung oder Entgiftungs- oder Entzugsphase. Da wird der Organismus so weit vom Alkohol entwöhnt, dass nach der Entgiftung das körperliche Verlangen nach dem Alkohol verschwindet. Psychische und körperliche Begleiterscheinungen des Entzugs werden behandelt. Es gilt, gefährliche Entzugserscheinungen wie zum Beispiel Krampfanfälle möglichst zu vermeiden. Das hatte ich ja vorhin schon kurz erwähnt. Wenn die Behandlung begleitend auch motivationsfördernde Maßnahmen und Psychoedukation umfasst, spricht man von einer sogenannten qualifizierten Entzugsbehandlung. Je nach Gesamtsituation der Betroffenen erfolgt der qualifizierte Alkoholentzug stationär in einer Klinik, zum Beispiel in einer psychiatrischen oder auch auf einer Suchterkrankung spezialisierten Klinik. Also da kann ich mich an meine Ausbildung erinnern, da war ich in einer Psychiatrie hier bei mir im Stadtbezirk und da gab es halt nebenan eine Suchtklinik, wo dann halt auch die Entzüge stattgefunden haben. So, der Entzug kann auch teilstationär in einer Tagesklinik oder auch ambulant stattfinden, zum Beispiel in einer Suchtambulanz. Die vorletzte Phase ist die Postakutbehandlung oder die Entwöhnungsphase. Nach der Entgiftung oder Entzugsphase erfolgt die Entwöhnungsphase in einer Fachklinik, Tagesklinik oder ambulanten Einrichtung, wie zum Beispiel einer ärztlichen Praxis, die auf Suchtmedizin spezialisiert ist. Betroffene lernen, ein Leben ohne Alkohol zu führen. Dies geschieht unter anderem durch psychotherapeutische, in vielen Fällen verhaltenstherapeutische Angebote, Stressbewältigungstraining, Vorbeugung und von Umgang mit Rückfällen, Schritten zum Wiederaufbau, soziale Ressourcen sowie berufsbezogene Maßnahmen. Die werden da zum Beispiel besprochen. Das Ziel ist, persönliche Auslöser des Alkoholkonsums zu entdecken, Lösungswege für den Umgang mit Problemen zu entwickeln, Ressourcen zu finden und die Lebenskräfte zu stärken. Die vierte und letzte Phase ist dann die Nachsorge oder die Stabilisierungsphase. Also Selbsthilfegruppen sind in der Nachsorgephase eine entscheidende Hilfe. Die Nachsorge findet darüber hinaus auch im hausärztlichen Rahmen statt. Ziel ist es, das Risiko von Rückfällen gering zu halten, damit Betroffene langfristig abstinent, also ohne Alkohol, leben können. Auch die soziale Wiedereingliederung soll dabei unterstützt werden. Ich persönlich habe tatsächlich, ich glaube, vielleicht schon vor einem Jahr durch einen Freund einen Link bekommen zu Spotify, zu einem Podcast zu diesem Thema. Da ging es nicht um Alkoholabhängigkeit, sondern um Abhängigkeit von Drogen. Also Sucht und Süchtig heißt dieser Podcast, der von den beiden Protagonisten in diesem Podcast dafür genutzt wurde. Also der war Teil ihrer Therapie. So viel kann ich vorweg sagen. Und ich habe die erste Folge, also ich habe den geschickt bekommen, weil ich glaube, der Schwager von meinem Freund hat die Musik dazu gemacht und dadurch ist er aufmerksam geworden. Es ging halt nicht mal um den Inhalt im ersten Moment, sondern wirklich um die Musik und sage, hör mal an, da hat mein Schwager Musik gemacht. Und habe also die erste Folge durchgehört und dachte so, krass. Also krass, wie offen die beiden damit umgehen und wie sie daraus ihre Lehren ziehen und wie sie, also was die halt auch wirklich durchgemacht haben, um an diesen Punkt zu kommen, wie sie, ja, wo sie dann waren, als sie diesen Podcast angefangen haben, begonnen haben. Mittlerweile gibt es dann eine zweite Staffel, mittlerweile haben sie sich auch mehrere Interviewpartner dazugeholt, aber ich glaube, so intensiv und nah, wie die erste Staffel war, wird die zweite nicht mehr werden, kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich werde den Link dazu mal verlinken in den Shownotes. Wer da Lust hat, kann gerne mal mit reinhören. Ich fand nicht nur die Musik toll, sondern halt auch inhaltlich und die Ehrlichkeit und die Offenheit, mit denen die beiden da auch über sich gesprochen haben und was für eine intensive Beziehung die beiden dadurch halt auch gefunden haben, also mit sich selbst, mit zu sich selbst und auch also zwischen diesen beiden Menschen. Das fand ich schon großartig. So, jetzt bin ich auf die Krankheit zwar eingegangen und habe auch so ein paar Sachen erzählt, aber ich hätte gedacht, dass ich das irgendwie in weniger Zeit schaffe, aber das hat jetzt doch schon wieder einen relativ großen Umfang angenommen, sodass ich jetzt das, glaube ich, auch langsam beenden werde und nur für mich selber mir wünschen kann, dass ich nie in diesen Prozess reinkomme, dass ich irgendwann mal alkoholabhängig sein werde. Also ich trinke nach wie vor Alkohol, ich trinke nicht jeden Tag Alkohol, aber ich trinke auch hin und wieder mal Alkohol zu viel und habe dann wahrscheinlich am nächsten Morgen einen relativ mittelschweren Kater. Zum kompletten Blackout hat es irgendwie noch nicht wirklich gereicht, obwohl einige Situationen in meinen Lebensjahren bis jetzt doch schon immer kurz davor waren. Aber so richtig schlimm war es, glaube ich, noch nie. Jedenfalls nicht so schlimm, dass ich sagen konnte, okay, ich höre jetzt absolut auf damit, Alkohol zu trinken. Anders sieht es bei meiner Frau aus, die tatsächlich irgendwie komplett darauf verzichten könnte und auch ohne Alkohol lustig ist und Spaß haben kann. Das finde ich toll. Aber wie wir hier vorhin gehört haben, ist es manchmal mit Alkohol sogar noch ein bisschen einfacher, Spaß zu haben. Ja, aber das soll es erstmal dazu bleiben und sein. Ich habe mir aber noch was anderes überlegt, was ich ganz kurz noch erwähnen könnte. Und wer von euch die Folge hier bis zum Schluss hört, der kriegt diesen Teaser sozusagen noch hautnah mit. Und zwar habe ich vor einigen Monaten schon mal gefragt, wie ihr das finden würdet, wenn ich halt so kleinere Folgen zwischendurch mache, wo ich einfach nur ein spezielles Pflegethema anschneide. Und ich habe ja auch erwähnt, dass ich eine Kommilitonin in meiner Praxisanleitung hatte, die auch eine Medfluencerin ist, die auch einen eigenen Podcast macht und aber mehr so Content im Instagram- und TikTok-Bereich bringt. Und die hatte zum Beispiel diese One-Hit-Wonder, die ja vielleicht der ein oder andere schon aus seinem täglichen Pflegearbeitsumfeld kennt, wo man so kleine Karten, kleine Bilder, kleine Diagramme irgendwo am Arbeitsplatz platziert, um in kurzen Momenten mal drauf zu schauen und innerhalb von wenigen Minuten oder einer Minute im besten Fall sich Sachen zu verinnerlichen. Und das will ich mir eigentlich zu Nutzen machen und habe mir überlegt, dass ich kleinere Themen aus der Pflege, also aus der großen Krankenpflege, aus der Welt der Anästhesie, auch aus der Welt der Altenpflege hier mit einbauen werde und werde wahrscheinlich, ja, nicht wahrscheinlich, sondern werde in den Zwischenwochen, zwischen den zwei Podcast-Folgen, die alle 14 Tagen kommen, immer ein 12-Minute-Wonder bringen und werde da kleine Sachen erklären. Und werde versuchen, diese kleinen Sachen in 12 Minuten zu erklären, sodass man die sich immer wieder auch anhören kann, wenn man zum Beispiel Sachen nicht verstanden hat. So, das ist mein Ziel. Ich habe noch keine Folge dazu aufgenommen. Das werde ich mal in den nächsten, ja, Tagen in Angriff nehmen, die erste Folge aufzunehmen. Aber wenn jetzt nichts Schlimmes dazwischen kommt, kommt nächste Woche die erste Folge vom 12-Minute-Wonder. So. Da könnt ihr schon mal gespannt drauf sein. Ich bin es auf jeden Fall auch, wie die wird und ob ich 12 Minuten einhalte. Und wenn die Folge dann kommt, werde ich das auch nochmal vorher ansagen. Ja, und wenn ihr mir bei den sozialen Medien folgt, werdet ihr halt diesen Hinweis auch noch sehen in den nächsten Tagen. Okay, was ich versprechen kann, ist, dass die nächste und vielleicht auch die übernächste Folge tatsächlich mit einem Gast stattfinden wird. Also ich habe mir zwei Interviewgäste eingeladen, die ich jetzt auch heute an dem Tag, an dem die Folge rauskommt, tatsächlich interviewen werde. So ist der Plan. Wenn nichts dazwischen kommt, werde ich mit denen heute jeweils ein Videointerview führen zu zwei unterschiedlichen, aber total interessanten Themen, die natürlich auch eine Relevanz zur Pflege haben und zu unserem Arbeitsalltag. Da könnt ihr schon mal gespannt drauf sein. Also, ich wünsche euch eine schöne Adventszeit. Nee, ist schon Advent. Nee, ich glaube, Advent dauert noch ein bisschen. Aber ich wünsche euch eine schöne Vorweihnachtszeit auf jeden Fall und wir hören uns gesund und munter in 2 Wochen. Bleibt gesund. Bis dahin. Prost.